Ja, wir wollen auch heute wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Soatra Gacchanto Devata Sadammang Munirachasa Sunanto Sagamokadang Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, wir haben, denke ich, ein sehr, sehr gutes Fundament jetzt gelegt in dem Meditationskurs und sind ziemlich gut vorbereitet, sodass es jetzt tiefer gehen kann. Bei manchen passiert das ja auch schon. Mir ist heute ein Gleichnis gekommen, das ja, sich fast ein bisschen aufdrängt. Ich habe jetzt halt immer wieder erzählt von diesem Friedensbaumpflanzungsseminar, von der Initiation in den Regenbogenstamm. Und da geht es auch bei einem Friedensbaum, wenn man den pflanzt, geht es auch darum, das gut vorzubereiten. Und da gibt es verschiedene Elemente, die man auch beachten soll und darf, sodass dann der Friedensbaum tatsächlich in gute Erde kommt und dann auch die besten Bedingungen hat, eben zum Wachsen. Da gibt es zum Beispiel das Element der Gebete, wo so kleine Gebetssäckchen angefertigt werden und verteilt werden, wo man dann liebevolle Wünsche, Gebete sozusagen aussendet, dass diese Zeremonie gut begleitet wird. Das erinnert mich so ein bisschen an unsere Haltung, dass wir auch die Devas einladen, dass wir uns auch ausrichten können, dass wir uns auch auf Kraftquellen, Freudequellen, Liebesquellen ausrichten können und die auch sozusagen uns mit denen verbinden können, die einladen können. Das denke ich, das ist da sehr, sehr ähnlich. Dann hatte ich ja auch erzählt von den Regenbogenbändern, die dann um den Baum auch gewickelt werden, sodass der Regenbogenstamm auch entsteht. Und da habe ich ja davon gesprochen, dass wir auch Regenbogenbänder sind, dass jeder Einzelne von uns auch wichtig ist und eine Aufgabe hat. Und ich denke, das ist auch ganz, ganz was Wichtiges, dass wir uns unseres eigenen Wertes wieder mehr bewusst werden und da eine neue Selbstwertschätzung kommt und vielleicht sogar Selbstliebe kommt und wir auch ganz einfach auch erkennen, wie wichtig wir auch sind. Und wenn wir nicht da wären, würde der Teil verloren gehen, würde der Teil vermisst werden. Und ich denke, das ist für uns alle auch so ein wichtiger Teil, da vielleicht nochmal so ein bisschen eine neue Haltung uns selbst gegenüber auch einzunehmen und uns selber da auch ein bisschen mehr wertzuschätzen. Und vielleicht auch unseren Erfahrungsschatz auch nochmal neu würdigen. Einen Erfahrungsschatz, den nur wir haben und sonst niemand. Ja, ich war mit der Lisa Freund, die sehr viel in der Hospizarbeit macht, in der Sterbebegleitung, da auch Ausbildungen gibt. Und wir hatten ein paar Jahre lang zusammen Kurse gegeben ich glaube, das war das erste deutsche Hospiz in der Nähe von Bonn, Köln, Siegburg, das Elisabeth-Hospiz. Und das wurde von Jo und Sibylle Brombach wurde das gegründet und auch die sind da reingeführt worden und ja, und da ist dann mit der Zeit eine tiefe Freundschaft auch entstanden und der Jo, der ja, ist ein richtig guter Freund geworden, inzwischen ist er leider schon verstorben. Und was uns auch verbunden hat oder jetzt vielleicht noch mehr verbindet, aber auch schon so am Ende seines Lebens verbunden hat, er war auch katholischer Priester gewesen und hat dann auch irgendwann die Robe abgelegt sozusagen und hat dann, ja, ist dann, hat dann Partnerschaft gelebt und zusammen eben mit seiner Frau die, dieses Elisabeth Hospiz gegründet. Und was das Interessante war, dass er, obwohl er nicht mehr offiziell Priester war, im Notfall doch die heiligen Sakramente noch geben konnte. Und natürlich in einem Hospiz ist ja immer Notfall. Also jede Person, die stirbt, das ist ja ein Notfall. Sodass er auch immer noch seine alten Tätigkeit danach kommen konnte und da eben die heiligen Sakramente auch geben konnte. Aber was besonders schön war, er hat dann, wenn ja, die tote Person da auf dem Bett gelegen ist und so die Angehörigen dann auch gekommen sind und er hat ja, so ein kleines Säckchen auch gehabt, wo er so Halbedelsteine reingetan hat und das auf die Brust des Verstorbenen gelegt hat und eben um zu nochmal wertzuschätzen oder zu zeigen, da ist ein großer Schatz da, da ist ein großer Erfahrungsherzensschatz da. Und von diesem Schatz durften sich dann die Angehörigen was mitnehmen, nach Hause nehmen, sodass sie weiterhin in diesem Kontakt waren. Und jedes Mal, wenn sie diesen Stein vielleicht auch berührt haben oder bei sich zu Hause auf dem Altar gelegt haben oder den gesehen haben, sind sie daran erinnert worden, auch an diesen Schatz, an diesen speziellen Schatz, den der Verstorbene da hinterlassen hat oder eingebracht hat oder verschenkt hat. Und was interessant war, das hat der Jo, der hat ja Hunderte und ja, noch mehr Menschen begleitet. Stimmt wieder irgendwas nicht? Hm? Passt? Okay. Ja, was der Jo da gesagt hat, dass da am Ende noch mal ganz, ganz viel Heilung stattgefunden hat, weil eben dieser Erfahrungsschatz, den die Person hatte, noch mal gewürdigt wurde. Also ist vielleicht auch ein schöner Gedanke, der für uns wichtig sein kann, dass wir so aus unserer Minderwertigkeit und aus unserem Selbsttadel und Selbstkritik einmal ein bisschen rauskommen und eben all das andere, das ja auch da ist, nochmal neu wahrnehmen, wertschätzen und das vielleicht auch, was wir kritisieren und was wir denken, ist schiefgelaufen, dass wir das auch nochmal neu anschauen, dass das auch was vielleicht was sehr, sehr Wertvolles in unserem Leben war. Und wenn wir da mal unser Leben auch anschauen und zurückschauen, sind es ja gerade oft die Situationen oder die Erlebnisse, die vielleicht gar nicht so schön waren, die vielleicht den Erfahrungsschatz am meisten prägen und uns dann tatsächlich auch noch mehr neues Potenzial auch schenken. Also bei vielen, mit denen ich darüber spreche, habe ich das Gefühl, dass gerade schwierige Situationen, schwierige Erfahrungen, dass das oft das größte Potenzial ist, das wir dann zur Verfügung haben. Weil wir uns ganz einfach auch in andere Menschen reinversetzen können, denen es vielleicht auch nicht gut geht oder die eine ähnliche Erfahrung machen und wir haben dann ein tiefes Mitgefühl. Ja, dann ist auch etwas, was wir hier im Kurs auch geübt haben, ganz ein wichtiges Element bei der Friedensbaumpflanzung, das ist die Vergebenspraxis. Da werden auch die Ho'oponopono-Sätze gesprochen, um sozusagen das Pflanzen noch einmal wirklich vorzubereiten und alles, was an ungeklärten oder an negativer Energie noch da ist, um das auch noch loszulassen und zu heilen, sodass wirklich dieses Pflanzloch auch gut vorbereitet ist. Und in dem Zusammenhang wird natürlich auch immer gesagt, dass bei so einer Friedensbaumpflanzung es nicht nur darum geht, da einen Baum irgendwo hinzupflanzen, sondern es geht vor allem auch darum, im eigenen Herzen natürlich den Friedensbaum zu pflanzen und idealerweise bei all denjenigen, die bei so einer Friedensbaumpflanzung dabei sind, auch diesen Friedensbaum im Herzen zu pflanzen oder vielleicht neu eben wieder zu entdecken. Ja. Ja, und dann ist auch ein Element, das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Element als Vorbereitung für die tiefergehende Meditation. Das ist so, da wird ein heiliger Raum auch geschaffen. Und ja, das ist nochmal eine spezielle Einladung an die vier Himmelsrichtungen, an die vier Elemente und nach oben und nach unten und nochmal das eigene Herz. Die sieben Richtungen werden dann nochmal angerufen in Verbindung mit Krafttieren auch. Und ich, bei mir ist so hochgekommen, dass wir auch ja, unsere fünf großen Gaben, dass das auch so ein heiliger Raum ist, den wir da erschaffen können. Mit diesen fünf großen Gaben, da haben wir wirklich so ein tolles Fundament, dass wir auch im Alltag natürlich auch immer wieder neu beleben können oder uns erinnern können, sodass da wirklich auch insgesamt ein gutes heiles Feld auch entsteht. In Verbindung natürlich auch mit dieser Achtsamkeitspraxis, von der ich gestern auch gesprochen habe, diese kontinuierliche Achtsamkeit. Ich möchte es nochmal erwähnen, das ist so ein bisschen das Geheimnis von der Meditation. Also bitte das nicht unterschätzen. So, wenn man dabei bleibt und wenn man möglichst viele Augenblicke mitbekommt, möglichst viele Momente erlebt, und das können wir uns natürlich auch für zu Hause vornehmen. Und das war jetzt auch ganz schön in den Gesprächen auch, da Feedback zu bekommen, weil ja bei uns allen oft zu wenig Zeit da ist für den spirituellen Weg. Und ich möchte das nochmal ganz, ganz stark betonen. Es liegt nicht an der Zeit, die wir haben oder was wir zu tun haben, sondern es liegt an unserer Haltung, an unserer Einstellung. Wenn wir all das, was wir zu Hause zu tun haben, ne, machen und dabei sind, dann haben wir auf einmal sehr, sehr viel Zeit. Und da vielleicht in dem Zusammenhang auch noch eine Anweisung, die es uns vielleicht auch ein bisschen erleichtert, nicht immer zu denken, wir müssen alles perfekt machen und hundertprozentig machen. So ein bisschen da entspannen auch. Das ist auch aus der thailändischen Tradition eine Haltung, ein Wort, das ist das einzige Wort, das ich tatsächlich, nee, kenne noch ein anderes Wort, Podi Podi. Es ist gut genug, es ist gut genug, es ist da ein bisschen entspannen, es ist gut genug. Und nicht immer zu denken, es muss das allerbeste Resultat aller Zeiten dabei herauskommen. Es ist gut genug, ich gebe mein Bestes, so gut es mir möglich ist, und dann eben dieses Resultatdenken einmal loslassen. Das andere Wort, das ich kenne, ist H, das bedeutet 5. Heidi lacht. Das war bei meinem Geburtstag, als ich 55 wurde, da haben wir das dann, das ist der HH-Geburtstag, 5-5. Und da haben sie dann zu meinem Geburtstag hatten es dann ja, so mit Teelichtern so dieses HH vor meinem Platz aufgebaut. Ich habe das von Ajahn Brahm, ja, der auch immer so ganz gute Ideen hat. Ja, das sind so alles nochmal Möglichkeiten, an die wir uns erinnern können, wo wir tatsächlich auch im Alltag wunderbare Anweisungen haben, wie wir den spirituellen Weg beschreiten können und da vielleicht auch immer wieder mal auf das all das, was vielleicht schon auch okay ist, auf unserem Weg hinschauen und nicht immer den Blick auf all das richten, was vielleicht noch nicht so hundertprozentig ist. Ja. Auch da vielleicht ein bisschen aus dem Resultatdenken rauskommen. Jetzt muss jetzt einmal der Zeitpunkt erreicht sein, wo es ganz gut ist und wo ich dann ganz, ganz tief komme. Oder wo ich dann wirklich offiziell auch auf dem spirituellen Weg bin. Wir sind alle intensiv dabei und da ein bisschen mehr entspannen. Auch da noch mehr Geschichte aus der thailändischen Tradition von Ajahn Chah, der Lehrer auch von Ajahn Brahm war und ganz bemerkenswerter Lehrer und Mönch auch, der auch große Schwierigkeiten am Anfang seines Mönchslebens hatte und sehr am Hadern war und überlegt hat, ob er den Weg weitergeht und dann doch irgendwie dabei geblieben ist und dann ein sehr bekannter Lehrer geworden ist und gerade auch für die westliche Waldklostertradition sehr wichtig geworden ist. Und er ist Mönch geworden in einer Zeit, wo es noch also richtig ärmlich war im Nordosten Thailands. Und wo es nicht so war, wie es dann später sich entwickelt hat, dass eben die Mönche dann eben die Roben geschenkt bekommen haben und jedes Jahr neue Robe, vielleicht sogar wie es jetzt teilweise in den Klöstern ist. Sondern die Mönche mussten sich die Roben noch selber nähen und tatsächlich mit von Fetzen zusammennähen, die sie irgendwo gefunden haben oder manchmal auch traditionellerweise vom Leichengrund, wo eben die Leichen waren und dann da sind dann Fetzen übrig geblieben und die haben sie zusammengenäht. Und er hat dann auch keine wirkliche Nadel gehabt, hat sich aus einem Draht, hat er sich eine Nadel irgendwie zurechtgemacht und hat mit diesem Werkzeug hat er sich dann eben seine Robe eben zusammengenäht. Und er war dann unter einem Baum gesessen und im Schatten und wollte halt seine Arbeit auch hinter sich bringen und hat dann gar nicht gemerkt, dass Erde, die Sonne weitergezogen ist und schon längst auf ihn geschienen hat, sodass er in der Sonne gesessen ist. Und er war halt so, er wollte es halt hinter sich bringen. Und auf einmal taucht sein Lehrer, der Abt von dem Kloster, hinter ihm auf und fragt ihn, was machst du denn da? Ja, ich rede und möchte die Robe fertig kriegen. Und dann sagt der Abt zu ihm, es ist nie fertig. Es ist nie fertig. Also auch so ein ganz tiefgehender Satz. Also wo man auch vielleicht aus unserer Anspannung, aus unserem Machen, aus unserem Resultat denken, aus unserem, ich muss da irgendwann mal zu am Ende kommen, damit ich Zeit habe, dass wir da mal rauskommen. Es ist nie fertig, es geht immer weiter. Und aus mit dieser Haltung und mit dieser entspannten Haltung, podi, podi, und es ist nie fertig, können wir vielleicht auch dem gegenwärtigen Moment noch mal ein bisschen entspannter begegnen. Und dann haben wir auf einmal mehr Zeit. Und wir kommen in eine andere Haltung auch rein, die so wichtig ist für unsere Meditation, da wo man auch nicht, es soll möglichst schnell vorangehen oder es soll noch anders sein, oder wo wir aus dieser Haltung rauskommen und in eine Zufriedenheit reinkommen mit uns selbst und mit unserem Leben. Und das ist dann die Voraussetzung und die Grundlage für die Meditation, für eine tiefer gehende Meditation. Die Freude an unserem Leben, an unserem Sein, an unserem Weg und die Zufriedenheit mit dem, wie wir den Weg beschreiten und eben den Blick auf das Heilsame richten und nicht immer, was alles vielleicht nicht ganz okay ist. Und dann haben wir wirklich eine super Basis, wo wir dann auch tiefer gehen können. Der Buddha hat das so formuliert, abgeschieden von Sinneszerstreuung und unheilsamen Geistesformationen, tritt er in die erste Vertiefung ein. Also das ist auch nochmal eine ganz interessante Anweis. Abgeschieden von Sinneszerstreuung. Also dieses, also eben sich nicht zu erlauben, dass der Geist immer in die Welt der 10.000 Dinge eben abschweift, was in der heutigen Zeit nicht einfach ist, weil ein unglaubliches Angebot da ist und dem Angebot sich immer wieder dem zu entsagen, es ist nicht einfach. Also das auch aus, spreche durchaus auch aus eigener Erfahrung. Wenn es einem nicht so gut geht und man, und irgendwie läuft es, und dann ist es so naheliegend, dass man dann vielleicht den Fernseher einschaltet oder irgendwas anderes, wo man sich gern ablenkt, zum Einkaufen geht oder einen Roman liest oder irgendwie mit jemandem telefoniert und. Also oder im Computer nochmal irgendwas recherchiert, was ganz, ganz wichtig ist. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, im Endeffekt, wie wir uns dann nochmal ablenken können und zerstreuen können. Und was passiert ist natürlich, dass die Energie dadurch, dass wir den Geist zerstreuen, nicht mehr wird, sondern weniger wird. Gell? Und dann haben wir noch weniger Kraft. Und das ist dann so ein Kreislauf, in dem wir uns befinden, wo es dann immer schwieriger wird, mit der Zeit da auch rauszukommen. Und da eben auch aufpassen, dass wir das nicht zu sehr erlauben zu Hause, dass der Geist sich immer wieder in die Welt der 10.000 Dinge, in dieser Papancha-Welt eben, dass er da verloren geht. Und dann natürlich das Zweite, abgeschieden von unheilsamen Geistesformationen. Das ist auch etwas, was ganz, ganz viel Kraft kostet. Wenn wir da mal ein bisschen drauf aufpassen, dann merkt man, wie uns das die Kraft rauszieht, dieses sich erlauben, in diese negativen Spiralen reinzugehen, wo es uns so richtig runterzieht und weiter runterzieht und irgendwann haben wir gar keine Kraft mehr, dass wir aus dieser Grube, aus dieser Furche rauskommen. Und dann erinnern wir uns vielleicht wieder an das letzte Hilfsmittel, das wir haben, Natur. Natur ist immer noch das allerbeste und letzte Hilfsmittel. Aber dann kann es auch sein, dass der Geist sagt, nee, ich habe keine Energie, heute in die Natur zu gehen. Ja. Und dann vielleicht sich an ein schönes Naturerlebnis erinnern. Ja. Nee, ich habe jetzt da keinen Bock drauf, da, es ist jetzt so, es ist alles so anstrengend, das Leben ist so schwer und. Und ja, kennen wir alle, glaube ich, ganz gut. Und dem eben auch, wenn wir es merken, immer wieder zu entsagen, den Geist zu trainieren. Meditation ist ein Geistestraining. Ja. Und jedes Mal, wenn es uns gelingt, aus einer negativen Geistesformation auszusteigen und den Geist in eine positive Haltung zu bringen, haben wir gutes Karma gemacht. Ja. Und da auch Kleinvieh macht auch Mist. Wobei das gar nicht so ein kleiner Mist ist, sondern das ist richtig was. Das ist ein richtig großes Ding. Ein Geist aus einer negativen Spirale in eine positive Haltung zu bringen. Und da habe ich ja einiges ja angeboten. Und seid da bitte auch kreativ und einfallsreich und beschäftigt euch damit, wie kann ich gute, positive Sachen in mein Leben bringen, wo ich dann auch als Werkzeug zur Verfügung habe. Ja. So als Kraftquellenforscher in Zukunft unterwegs sein, als Freudenquellenforscher, Liebesquellenforscher unterwegs sein und darüber nachdenken, ja, wo gibt es eine Kraftquelle? Klar kann man dann sofort wieder sagen, bei mir gibt es ja das nicht. Ich wohne in Bielefeld, da gibt es keine Kraftquellen oder wo. Dann an den letzten Urlaub zurückdenken, wo man vielleicht an tollen Orten, an tollen Plätzen war. Es liegt an uns. Es liegt an uns. Und sich auch bewusst machen, jedes Mal, wenn es uns gelingt, erreichen wir ein Stück Freiheit. Das ist Freiheit. Das ist ja etwas, was viele von uns ja bewegt. Also es war immer schon meine Hauptmotivation. Das war schon mit 13, 14, 15, wo das dann angefangen hat, ja, sich die Haare wachsen zu lassen. Und es war ja dann die Hippie-Bewegung und da ging es ja um Freiheit. Ja. Ja. Das ist Freiheit. Natürlich kann sich das auch in einem äußeren Leben auch ausdrücken, dass man da auch vielleicht mit dem Lendenschurz und mit dem Speer dann mit dem Indianergesang durch die Gegend tanzt, habe ich auch gemacht. Gibt es auch ein tolles Foto von mir mit langen Haaren und nur einem Lendenschurz und so. Ja, lang war das dann nicht mehr erlaubt. Ja, und jetzt fange ich wieder an, so diesen Teil in mir auch so neu zu entdecken und auch so mutiger zu werden und zu merken, Mensch, das tut mir gut, ganz einfach da auch mit der Trommel unterwegs zu sein. Und ja. Aber es ist noch viel Luft nach oben. Also da ist schon noch eine ganz schöne Prägung da von den letzten Jahrzehnten. Aber es fühlt sich lebendig an. Ja, das ist da kommt so eine lebensbejahende Haltung rein und das tut ganz einfach auch gut. Ja, ich denke, das würde uns allen gut tun und würde auch der Erde gut tun, mit einer neuen Haltung auch da reinzugehen. Ja, abgeschieden von Sinneszerstreuung und unheilsamen Geistesformationen tritt er in die erste Vertiefung ein. Ja. Pity, ein entzückendes Körpergefühl, das äußerst entzückend sein kann, das aber auch ganz sanft daherkommen kann. Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber es ist immer angenehm. Ja, es ist immer angenehm. Es kann ein Gefühl der Leichtigkeit sein, des Weitwerdens sein. Es kann ein Gefühl der Wärme sein, ein Gefühl des Schwebens sein. Es kann ein Kribbeln sein, ein Durchströmtwerden sein. Und es kann viel, viel mehr sein. Es ist angenehm. Und wenn das in der Meditation geschieht, dann kann man sich darauf ausrichten, kann das einladen, kann dem Raum geben. Da haben wir ja auch verschiedene Möglichkeiten gelernt, wie wir sozusagen uns dafür öffnen können. Und ich habe heute nochmal so den Begriff auch bekommen, wie wir diesen heilen Raum, diesen heiligen Raum in uns wieder zugänglich machen können. Um das geht es doch. Diesen heiligen Raum nicht nur im Äußeren erschaffen, so einen heilen Raum, sondern wie können wir diesen heilen Raum, diesen heiligen Raum, der ja in uns allen vorhanden ist, wie können wir den wieder zugänglich machen? Und da ist es ganz einfach wichtig, dass wir diese Schichten, diese Blockaden, diese Verdichtungen, die wir ja nicht nur in diesem Leben, wahrscheinlich in früheren Leben schon über unseren heiligen Raum drüber gestülpt haben, dass wir da eben aufhören, weiter Schichten drüber zu stülpen, eben indem wir keine negativen Geistesformationen mehr weiter verfolgen, indem wir die Achtsamkeit aufrechterhalten, immer wieder da sind und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wo wir uns meistens Sorgen machen und Probleme wälzen, nicht immer wieder da landen, sondern wirklich im gegenwärtigen Moment landen und da eben auch zu erkennen, wie wichtig die Achtsamkeit auch ist. Das ist, indem wir achtsam sind, indem wir da sind, im gegenwärtigen Moment sind, machen wir gutes Karma. Ja. Treten wir heraus aus dieser Spirale des Nicht-Daseins, des keine Zeithabens und des irgendwo Andersseins, sondern sind da. Ganz, ganz wichtig, das auch nochmal zu verstehen. Und dadurch bröckelt es mehr und mehr weg, diese Schichten, weil es alles löst sich auf. Auch die Blockaden und Schichten würden sich auflassen, wenn wir es erlauben und wenn wir es nicht immer wieder neu zusammenbasteln, wenn wir nicht immer wieder neue Geschichte erzählen, die wir dann mit der alten Geschichte, wo wir die alte Geschichte dann ersetzen, ja, die sich vielleicht auflösen würde, heilen würde. Nee, sofort wieder die neue Geschichte, neues Urteil, neue Bewertung, neues Verurteilen, wieder drüber. Ja. Ja, und da mal damit aufhören, da aussteigen, sodass das zum Bröckeln anfangen kann und dann tatsächlich der heilige Raum in uns zum Vorschein kommen kann. Er ist ja da, vielleicht zuerst kommt er durch einen Schlitz durch, durch eine brüchige Stelle durch. So wie in, vielleicht auch ein Gleichnis, das wir uns merken können, wie es in Thailand einmal war, wo eine Buddha-Statue, die niemand besonders gewertschätzt hat, die eben auch nicht besonders ausgeschaut hat. Und irgendwann ist die mal umgefallen, diese Statue. Ja. Und es ist ein Riss entstanden. Und dann hat ein Mönch hat dann den Riss ein bisschen so untersucht und hat dann entdeckt, dass er darunter was Goldenes zum Vorschein kommt. Und er hat dann angefangen, den Riss ein bisschen zu vergrößern und hat dann mit der Zeit festgestellt, Mensch, das ist ja Gold, was da drunter ist. Und er hat dann natürlich diese Lehmschicht, die da drüber war, hat er dann natürlich beseitigt und eine wunderschöne goldene Buddha-Statue ist zum Vorschein gekommen. Und das war in einer Zeit, wo eben auch diese Theravada-Länder, die sich gegenseitig bekriegt haben, das war nicht immer so, dass nur im Christentum Leid entstanden ist, auch in den buddhistischen Ländern war nicht alles immer heile Welt. Und da war es eben so, dass die Burmesen die Thailänder angegriffen haben um die Schätze eben zu verbergen, wurden eben Statuen unter eine Schicht sozusagen getan. Und irgendwann wurde es vergessen und keiner wusste das mehr. Und durch diesen Unfall ist dann wieder das zum Vorschein gekommen, was da drunter ist. Auch ein schönes Bild, denke ich, für unsere Praxis, dass wir auch den goldenen Buddha in uns, die Buddha-Natur in uns wieder, dass die wieder zum Vorschein kommen darf. Es kann sein, dass wenn wir eine der Methoden anwenden und wir haben da verschiedene Zugänge, wie das entstehen kann, wir haben die Atembetrachtung, wir haben die liebende Güte-Meditation, wir haben das durch den Körper durchgehen, wir haben die Anusati-Praxis, die wir jetzt nicht durchgenommen haben, aber die anderen drei. Und alle Methoden sind geeignet, um an dieses innere Gold ranzukommen. Ja, ganz, ganz wichtig. Atem ist die Methode, die traditionell gelehrt wird und die ja vielleicht den Geist am meisten sammelt und dadurch vielleicht in der Meditation, in der Vertiefung am tiefsten geht. Aber einfacher ist der Zugang über die liebende Güte-Meditation oder über den Körper. Am einfachsten ist er interessanterweise über unseren Körper. Ja. Dass man ganz einfach in sich reinspürt, also so durch den Körper durchgeht und dieses innere Energiefeld zugänglich macht, dieses, wo ich auch erwähnt habe, dieses in sich reinspüren. Oder vielleicht so, wie wir es heute gemacht haben, mal den inneren Raum zu spüren und dann diesen inneren Raum mit diesen Worten offen und weit, licht und leicht zugänglich machen und dann den wahrnehmen und dann vielleicht können wir tatsächlich spüren, wie es offen und weit wird und auf einmal fängt es an, sich auszudehnen und es wird tatsächlich weit und wir kommen in einen total angenehmen, leichten inneren Zustand. Auch eine ganz einfache Möglichkeit, nach innen zu kommen, wenn vielleicht da nicht so viele Schichten drüber sind, dann ist es durchaus auch eine schöne Möglichkeit, nach innen zu kommen. Und dann, wenn man durch den Körper durchgeht, dann schon auch an verschiedenen Stellen kurz verweilen und weitergehen, loslassen und weitergehen. Wenn wir beim Metascan oder bei der Stück-für-Stück-Methode, gibt es ja verschiedene Arten durchzugehen, wenn wir tatsächlich in dieses angenehme, entzückende, wohltuende innere Gefühl reinkommen, dann sich ganz diesem Gefühl hingeben und dann nicht weitergehen. Ja. Später, wenn wir vielleicht eine gewisse Übung haben, in dem nach innen gehen, dann können wir auch mit diesem Gefühl auch weiter durchgehen. Es ist dann besonders intensiv auch dieser Reinigung und Heilungsprozess. Aber am Anfang bitte angenehmes Gefühl und dann ganz da reingehen. Und wenn der dann auch wieder leicht verschwindet, weil wir vielleicht zu schnell auch uns dem versucht haben hinzugeben oder das haben wollten, dann einfach wieder bei der Körperstelle, wo wir gerade waren, weitergehen. Körperstellen, wo es am leichtesten auftaucht, dieser goldene Schimmer, sind die Hände. Wird oft gesagt, dass in den Händen dieses angenehme Prickeln ist. Angenehme, warme, weiche Gefühl. Stirnbereich ist auch ein Bereich, wo es auftauchen kann. Der Herzbereich ist ein Bereich, wo es auftauchen kann. Vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, zusätzlicher Tipp, der mir gerade einfällt, von dem Buch Das Glück der Meditation von Lee Brazington. Der hatte auch ein geschicktes Mittel, das er immer wieder geteilt hat, ein bisschen zu lächeln. In der Meditation die Mundwinkel nach oben nehmen, das kann uns dabei unterstützen, in dieses wohlige Glücksgefühl zu kommen. Es hört sich ein bisschen absurd an, aber dass man durch das Hochnehmen der Mundwinkel, dass da innerlich was verändert. Aber das können wir jeden Augenblick eigentlich ausprobieren, wenn so alles so ein bisschen ernst ist und wir die Mundwinkel so nach oben nehmen. Sofort verändert sich ja unsere Stimmung. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr geschicktes Mittel, das wir verwenden können, um ja, da vielleicht das nach innen kommen und in dieses wohlige, leichte reinzukommen, noch mehr zu unterstützen. Auch eine Möglichkeit. Beim Atmen, wie gesagt, ist es so, dass es am tiefsten geht, weil der Geist da am gesammeltsten ist. Vielleicht an der Stelle, weil es auch in der Online-Frage auch Thema war, bitte diesen Begriff der Konzentration vermeiden. Also nicht sich auf den Atem konzentrieren. Da ist so viel Unheil schon entstanden und so viel Verspannung entstanden. Und ich denke, gerade für uns in Deutschland ist Konzentration auch kein wirklich gut besetztes Wort, also da verkrampft sich ja bei den meisten was und da vielleicht so dieses liebevolle Sammlung, hat Ajahn Brahm das genannt, liebevolle Sammlung, das denke ich ist ein ganz ein gutes Wort, das wir verwenden können und nicht einen Geist auf dem Atem konzentrieren, also das kann man ja schon richtig spüren, konzentrieren, es ist schon wieder mit Zähne zusammenbeißt und es wird mir schon gelingen, dass ich dabei bleibe und so, allgemeinen, manchmal kann vielleicht tatsächlich eine heilsame Sammlung entstehen, aber oft entsteht eine Verspannung. Also, und das Pali-Wort ist Samadhi. Und ich weiß nicht, wie man da auf Konzentration kommen kann. Das ist also vom Wortlaut, vom Klang her, hat das eine ganz andere Qualität. Auch eigentlich noch eine lichtere und schönere Qualität wie Sammlung. Aber Sammlung ist vielleicht am nächsten. Liebevolle Sammlung ist vielleicht auch leuchtende Sammlung, liebevolle Sammlung, ja. Ja, und dann hatten wir gestern auch darüber gesprochen, wann ist der Augenblick gekommen, dann wirklich so nach innen zu gehen und wann ist es zu früh, wann ist es zu spät, sodass dieser Ping-Pong-Effekt auch nicht entsteht. Und dann ist auch die Frage aufgetaucht, soll ich da beim Atem bleiben oder soll ich den Atem loslassen? Ganz eine interessante Frage und vielleicht auch eine ganz wichtige Frage. Ayakema hat gelehrt, wenn das Tor nach innen aufgegangen ist, sozusagen der Atem als Schlüssel verwendet wurde und aufgesperrt wurde, dann hat der Schlüssel sozusagen seine Funktion erfüllt und wir können tatsächlich nach innen gehen und können dieses Pitti als neues Meditationsobjekt verwenden. Bei manchen verursacht es auch wieder eine gewisse Turbulenz. Ist es jetzt schon so weit, dass ich nach innen gehen kann und jetzt ich soll ja den Atem loslassen und nicht mehr beachten und dann ist man schon wieder draußen aus dem Prozess. Ja. Interessanterweise hat der Buddha verschiedene Methoden, verschiedene Wege gelehrt und er hat in der Anapanasati-Lehrrede, der Lehrrede von der Achtsamkeit auf das Ein- und Ausatmen und in dieser Maharahula-Vada-Sutta, von der ich schon gesprochen habe, wo ich diesen 16-stufigen Prozess genau erläutert habe und durchgenommen habe und beleuchtet habe, diese Lehrrede, wo der Rahula mit dem Buddha auf Almosenrunde gegangen ist und dann eben so die Anweisung bekommen hat, verwende die Achtsamkeit auf dem Atem oder übe die Achtsamkeit auf dem Atem, sodass sie von großer Frucht und Nutzen ist. Und in dieser Lehrrede ist es so, dass der Atem immer noch anwesend bleibt. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Pitti erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei Pitti erleben. Interessant auch an dieser Formulierung, und ich habe mir da oft auch Gedanken gemacht, ja, das ist doch so eine Formulierung, wo ich doch wieder irgendwas will. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Pitti erleben. Ist da nicht die Gefahr bei dieser Formulierung dabei, dass ich doch wieder in dieses Haben-Wollen so sehr reinkomme? Nee, es ist damit gemeint, dass wir unsere innere Wahrnehmung nochmal neu ausrichten. Das ist ein großer Unterschied. Ob wir es jetzt haben wollen oder ob wir ganz einfach vielleicht innerlich uns ein bisschen neu ausrichten und auf dieses heile Energiefeld ausrichten und immer wieder mal so ein bisschen auch schauen, ist da schon ein goldener Schimmer oder was auch immer so am Auftauchen, ist da schon ein bisschen Pitti zu schmecken oder so, kommt da schon Pitti so ein bisschen aus dem Gebüsch hervor, wie ich es manchmal auch vergleiche, so Pitti mit einem scheuen Reh, das ganz einfach auch so er sich nicht so auftauchen traut. Weil wir es bis jetzt vielleicht auch irgendwie nicht gut behandelt haben oder vermieden haben oder zugedeckt haben oder in der Art und Weise. Und da eben nochmal auch da ein bisschen einen anderen Zugang zu praktizieren und Pitti einladen. Sich für Pitti empfänglich machen. Pitti die Erlaubnis geben, dass es auftauchen kann. Und da immer mit so ein bisschen am Innern schauen, ist irgendwo in meinem inneren Körper, in meinem Körperbereich, ist da irgendwo eine Stelle vorhanden, wo es ein bisschen weicher wird, ein bisschen leichter wird, ein bisschen anfängt weit zu werden, sich auszudehnen oder wo ich ein Kribbeln entdecken kann und dann nicht, da ist das Kribbeln und da sich drauf stürzen, weil dann ist das Reh so schnell, können wir gar nicht schauen, ist wieder weg, sondern eben dann so diese Haltung einnehmen, sich empfänglich machen, so auch wieder diese gute Vorbereitung, eine Angstfreiheit ausstrahlen, ja, auch da, gerade in der Meditation, ohne Angst zu sein, ohne Widerstand, ohne bekümmert sein, ohne Bedrückung zu sein, eben das, was wir gelernt haben von den fünf großen Gaben. Und wenn wir so in diese innere Welt reingehen, dann wird die innere Welt natürlich auch entsprechend auf uns zukommen. Also das, was für außen gilt, gilt natürlich auch für innen. Wenn wir mit ängstlicher, kontrollierender Haltung versuchen, da irgendwo ranzukommen, ja, dann wird dieses innere Reh oder der goldene Buddha, dann werden die weiter im Verborgenen bleiben. Also auch vielleicht nochmal eine schöne Möglichkeit, da für sich selber auch nochmal zu untersuchen, bin ich bereit, dass das Leichte, Lichte, das Pitte, das Heilige, der heilige Raum in mir auftauchen darf. Ja. Bin ich bereit? Und dann kommt die Antwort, ja klar bin ich bereit, das ist doch das, was ich mir wünsche. Aber gleichzeitig ist so eine Stimme da, aber du weißt nicht, was da passiert. Du weißt nicht, ob du von diesem Zustand jemals wieder zurückkehrst. Du weißt nicht, ob du die Kontrolle verlierst. Ja. Beide Stimmen sind vielleicht in unserer Brust. Zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Und da müssen wir eben damit arbeiten. Ja. Und der einen Stimme immer vielleicht ein bisschen mehr Gewicht verleihen und die andere Stimme, die darf mehr in den Hintergrund gehen und nicht mit Zwang irgendwas versuchen, sondern ganz einfach dieses Vertrauen und dieser Sehnsucht, dieser inneren Sehnsucht mehr Raum geben und dem nachgehen und das Vertrauen, dass ja all die anderen Anweisungen, die uns der Buddha gegeben hat, ja auch funktionieren, wenn wir die fünf großen Gaben praktizieren und mehr Liebe in unsere Welt bringen und die Perspektive in unserer Welt nochmal verändern, dass das ja auch alles gute Früchte bringt. Ja. Und warum soll es da anders sein? Also so auch nochmal so ein bisschen neues Vertrauen auch kreieren. Und dann vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, wo wir das auch kontemplativ auch ein bisschen erforschen können. Was braucht denn das innere Reh oder was braucht denn Pitti von uns, sodass es sich zum Vorschein kommen traut, also dass es sich auftauchen traut, dass es sich zeigen traut, dass es zur Wahrnehmung kommen traut. Vertrauen. Ja. Vertrauen, ich will ja nichts Böses. Es ist schön, wenn du dich für mich öffnest. Es ist schön, wenn du mich einlädst. Es ist schön, wenn du dich für mich empfänglich machst, wenn du dich von mir durchdringen lässt, wenn du dich von mir verzaubern lässt. Es ist schön, wenn du mich da sein lässt. Ja. Vielleicht kommen solche Worte, solche Anweisungen, solche Tendenzen hoch. Ja. Und dann können wir es versuchen, so gut es uns möglich ist, immer so gut es uns möglich ist, ohne Druck, in diese neue Haltung reinzukommen, diese neue Perspektive auch einzunehmen, ja, eine neue Wahrnehmung auch. Ja, habe gerade ein Buch gelesen, auch von einem indigenen Lehrer, der auch gesagt hat, was momentan auch mit am wichtigsten ist auf diesem Planeten, dass wir eine neue Wahrnehmung bekommen, ja, dass wir die Dinge wieder neu erkennen, neu sehen, ja, dass wir diese lichte und leichte Welt wieder entdecken und ausgestattet mit dieser neuen Perspektive, mit dieser neuen Wahrnehmung eben auch rausgehen in die Natur und in die Welt und auch da das Lichte und Leichte wieder mehr wahrnehmen, die Elementarwesen wahrnehmen, die Devas vielleicht auch irgendwann wahrnehmen, spürmäßig vielleicht zuerst und dann vielleicht tatsächlich auch irgendwann wieder wahrnehmen und wahrnehmen, dass alles ja eine unglaubliche Schöpfung ist, die wir haben, dass jedes kleine Blümchen ein Wunderwerk ist, dass jedes kleine Blümchen durch, mit lichter Energie durchdrungen ist. Ja, wenn man so ein Gänseblümchen anschaut und ja, manchmal ist es auch schön, wenn man so ein Fotoapparat hat mit einem Makroobjektiv und dann so richtig das nochmal einfangen kann und dann sieht, Mensch, das ist ein Wunderwerk. Also das ist ja unglaublich, dieses Gänseblümchen. Ja, und man lernt das neu zu sehen, neu wahrzunehmen und man entdeckt da ganz eine neue Welt, die ja immer da ist. Ja. Wohin richten wir unseren Blick? Was nehmen wir wahr? Ja. Tagesschau. Also beides ist möglich. Wir können auf der einen Seite tatsächlich, wenn das Gefühl stark genug ist, den Atem loslassen und ganz dem Gefühl hingeben. Oder wir können auch den Atem irgendwie auch noch so immer noch da sein lassen. Der wird ja auch immer subtiler und der ist dann irgendwann auch gar nicht mehr störend. Und dieses Gefühl der, von Pitti und dieses Weitwerden und dieses Angenehmwerden, das geht ja Hand in Hand auch mit dem Atem. Also wir haben ja auch schon von dem Atemkörper gesprochen, von dem Weitwerden und das setzt sich natürlich fort, dass da auch eine unendliche Weite auch entstehen kann. Ja. Und gleichzeitig eben ein bisschen mehr das Gefühl in den Vordergrund bringen. Und vielleicht ist dann der Atem weg, aber wir haben dann nicht mehr so dieses Thema, ist der Atem noch da, ist er nicht mehr da, ja, dann bin ich noch nicht ganz in der Vertiefung und kann vielleicht zu Hause auch noch nicht erzählen, dass dieser Kurs besonders gut war, weil ich da in der Vertiefung jetzt endlich einmal gelandet bin. Es ist was sehr, sehr Intimes, was wir hier erleben. Vielleicht auch ganz wichtig. Meditation ist etwas sehr, sehr Intimes. Da bitte nicht nach Hause gehen und dann ich bin jetzt ein guter Meditierender, ich bin da in die zweite oder dritte Vertiefung gekommen. Das ist etwas sehr Intimes, was man mit dem Meditationslehrer, mit der Lehrerin besprechen kann. Wenn zu Hause auch jemand da ist, mit dem wir wirklich drüber sprechen können, vielleicht ist so jemand da. Aber es ist immer auch eine Gefahr damit verbunden, dass der eine dann schon ein bisschen tiefer kommt, der andere kommt noch nicht so tief und dann kommt da ein gewisser Neid auch auf oder man geht dann doch ein bisschen so in eine Hausiererhaltung rein. Ja, schau, wie weit ich schon bin auf dem spirituellen Weg und vielleicht an der Stelle, wie weit wir auf dem spirituellen Weg sind, hat nicht unbedingt mit den Vertiefungen zu tun. Also das ist ganz wichtig. Manche tun sich da leicht und kommen da tatsächlich leicht rein und hat manchmal auch mit einer gewissen Disposition, die auch durchaus auch mit gewissen Fluchttendenzen zu tun haben kann, ne? Kommen da leicht rein und so in der anderen Entwicklung hat man manchmal das Gefühl, da passiert nicht so viel. Also da eben, es ist ein ganzheitliches Projekt, wo eine Persönlichkeitsentwicklung auch mit einhergeht, wo natürlich so ein innerer Weg auch einhergeht, wo tiefere Erkenntnisse auch einhergehen. Also es ist ein Ganzheitsprojekt und bei manchen ist der Bereich ein bisschen im Vordergrund, bei anderen ist der Bereich ein bisschen im Vordergrund. Manche sind ganz einfach, bringen ein großes Potenzial mit für die Einsicht und machen da tiefe Erkenntnisse. Also auch dieses sich vergleichen, wie weit ist der andere schon, ist immer Ego. Vergleichen ist immer Ego. Ja. Der ist schon weiter wie ich, der ist weniger weit wie ich, der ist gleich weit wie ich, immer Ego. Also das auch gleich loslassen. Ja, wir haben jetzt hier nochmal das Loslassen und das Einlassen, das sind diese zwei Komponenten. Pitti, diese Sinneswelt, die Gedankenwelt nochmal loslassen und sich auf diese Pitti-Welt, auf diese innere Welt einlassen, auf dieses angenehme, äußerst entzückende Körpergefühl. Ja. Und dann geht es weiter. Und allgemein wird Pitti von Sukha begleitet, von auch einer, einem emotionalen Gefühl, das mit dem Körpergefühl gleichzeitig auch einhergeht, aber das am Anfang noch ein bisschen im Hintergrund ist und wo es dann auch wieder so ein bisschen einer kleinen, ja, einer kleinen Übung oder Kunst bedarf, dass man dann eben von dem noch relativ groben Körperentzücken loslässt und sich sozusagen innerlich auf dieses feinere Gefühl ausrichtet, wenn es sich zeigen möchte wieder, und dann sich darauf ausrichtet, sodass Sukha, diese Glückseligkeit, wie es genannt wird, zum Vorschein kommen kann. Pitti geht mehr in den Hintergrund, die Gedanken sind jetzt in dieser Phase praktisch gar nicht mehr da bei Pitti. Wenn Pitti erlebt, da können Gedankenfetzen immer noch leicht da sein, auch ein großes Thema, wo dann manche sagen, einer war es noch keine richtige Vertiefung, wenn immer noch Gedankenfetzen da waren. Was in dieser Phase tatsächlich passiert ist, dass die Gedanken keine bindende Kraft mehr haben. Das kann uns nicht mehr binden. Die ziehen vielleicht so an unserem Hinterkopf vorbei, aber wir brauchen sie nicht mehr beachten. Sie binden uns nicht mehr. Und wir können ganz, ganz leicht wieder uns noch mehr dem Meditationsobjekt, was eben Pitti in dem Fall ist, uns dem hingeben. Und dann, aber bei der nächsten Stufe, dann verschwindet das auch noch mehr. Und Sukha tritt in den Vordergrund, dieses glückselige Gefühl. Ist ruhiger und auch ganz interessant, je ruhiger es wird, desto beglückender ist es. Wir denken ja oft in der Welt, je mehr los ist, desto beglückender ist es. Ich war ja vor kurzem in Stuttgart, so Ende September in Stuttgart und war dann in München, bin ich mit dem Zug gefahren, war in München am Bahnhof und da waren gerade natürlich all die Leute, die aufs Oktoberfest auch gegangen sind. Dann bin ich nach Stuttgart gefahren, da waren all die Leute im Zug, die auf den Vasen da gegangen sind. Also wo eben das ist, je mehr los ist, also da ist ja richtig was los, Oktoberfest und so, haben die Leute das Gefühl, desto erfüllender ist es. Genau umgekehrt ist es. Je ruhiger es wird, desto erfüllender wird es. Es ist auch so ein Geheimnis, das man gerne teilen würde, aber ja, wo manche vielleicht erleben und manche vielleicht auch weitergeben, aber wo immer noch so diese andere Tendenz da ist, es muss was los sein. Spaß, Gesellschaft, gell, dass halt richtig, richtig Freude entsteht. Hier haben wir sozusagen das eigene Erleben, wo es ruhiger wird und gleichzeitig erfüllender wird. Also diese innere Glückseligkeit, und das ist das richtige Wort für Sukha, Glückseligkeit. Aber auch da ist noch nicht das Ende der Reise erreicht. Auch da gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, noch weiter zu gehen bei Pitti Sukha und in die nächste Stufe sozusagen einzugehen. Und wieder ist der gleiche Vorgang, eben den wir erleben können. Wir lassen wieder dieses Sukha los und innerlich schauen wir, ist da noch was Subtileres zu finden, ist da noch was Friedlicheres, noch was Beglückenderes zu finden, was noch tiefer geht, also ja, was noch tiefer geht. Und wenn die Frucht reif ist, wenn der Geist reif ist, dann kann auch das wieder auftauchen, kann dieses Gold, was vielleicht noch tiefer zum Vorschein kommen kann, kann auftauchen und wieder der gleiche Vorgang, wieder das Alte loslassen und das Neue einlassen, loslassen und einlassen. Dieser Prozess findet in der Meditation statt. Das Grobe loslassen, das Feine einlassen. Das Feine loslassen, das noch Feinere einlassen. Das Loslassen ist mehr der männliche Aspekt. Das Loslassen, da ist noch mehr was Aktives dabei. Das Einlassen, dieses sich empfänglich machen, das ist mehr die weibliche Kraft. In der Meditation geht es darum, vor allem auch die weibliche Kraft auch wieder neu zu entfalten und diese Empfänglichkeit, dieses Erlaubnis geben, neu zu üben, neu zu trainieren, neu zu entfalten. Ich habe mit meinem Mönchsvater und Mönchsfreund, ehemaligen Mönchsfreund, muss ich ja sagen, Bhante Sangasena, der in Ladakh ein tolles Projekt aufgebaut hat und der irgendwann einmal hier im Buddha-Haus aufgetaucht ist und Ayakema gar nicht so erfreut war, weil sie ja eben nicht so gute Erfahrungen mit diesen asiatischen Mönchen gemacht hat und dann eher so ein bisschen die Tendenz hatte, nicht zu einladend zu sein. Aber Bhante Sangasena hat sich da nicht abbringen lassen, ist trotzdem aufgetaucht. Und ja, es war eine schöne Begegnung. Er war ein bisschen ein anderer Mönch oder ist ein bisschen ein anderer Mönch. Ja, es ist eine tiefe Freundschaft auch entstanden. Und das Buddha-Haus-Projekt ist der Hauptunterstützer von dem Projekt in Ladakh. Also auch da ist ganzer tiefer Energieaustausch auch zustande gekommen und auch war immer schön auch für mich auch zu erleben, wo ich selber noch verantwortlich war im Buddha-Haus-Projekt. Jetzt ist ein bisschen anders natürlich die Situation. Ich bin schon immer noch am Überlegen, zusammen nochmal mit der Tanja nach Ladakh zu fahren. Wir sind auch herzlich eingeladen. Aber ich bin so ein bisschen verunsichert, wie ich da jetzt wohl auftauchen soll oder wie das sein wird, weil vorher war ich halt immer der Mönch, der Hauptunterstützer, Repräsentant vom Buddha-Haus und dann von vorn bis hinten natürlich verwöhnt worden. Und wahrscheinlich wäre es jetzt auch noch so. Aber ja, aber was ich erzählen möchte, ist, dass da immer so eine tiefe Dankbarkeit war für die Unterstützung. Und ich habe immer zu ihm gesagt, zum Bhante Sangasena, du, bei unserer Seite ist genauso viel Dankbarkeit da, dass wir euch unterstützen dürfen. Also so dieses Prinzip einmal, dieses Energieaustausches zu verstehen, wo eben so ein Ausgleich stattfindet, wo ein gegenseitiges Beschenken und Empfangen stattfindet und da was ganz, ganz Wertvolles entstehen kann. Und er hat es schon immer gehört, aber konnte es natürlich nur auch bedingt annehmen. Ja, auch eine Übung, in diesen Austausch zu gehen, in diese Energieaustausch zu gehen. Ja, und Bhante Sangasena, um das jetzt noch wieder abzurunden und wieder zurückzukommen zur Meditation. Ich habe den natürlich auch einmal gefragt, wie er meditiert und wir haben uns da ausgetauscht und er hat dann geantwortet, ich gehe ganz einfach immer tiefer und tiefer. Auch eine gute Anweisung. Ja, zu schauen, wo ist in mir dieser Ort, wo es tiefer geht. Also so auch so, diesen erübt sich so, ich werde einatmen und dabei tiefer gehen, erübt sich so, ich werde ausatmen und dabei tiefer gehen. So dieses innere Schauen, wo ist da in mir noch irgendwas, wo es noch tiefer geht. Also auch, denke ich, eine schöne, oder wo es noch friedlicher ist, wo es noch subtiler ist. Also auch eine schöne Möglichkeit, wie wir praktizieren können. Wieder das noch nicht ganz so tiefe loslassen und das noch tiefere wieder sich dem ganz hingeben und sich ganz von dem durchdringen lassen und ganz von dem verzaubern lassen, durchdringen lassen, so der Buddha in einem Gleichnis. Ja. Ja, das ist Samadhi, der achte Schritt vom achtfachen Pfad. Rechte Sammlung.